Ja, wir haben heute einen Predigttext. Es geht auf Ostern zu. Es ist diese, glaube ich, unglaublich schwierige Zeit für die Jünger, wo sie Abschied nehmen von einem Bild, von einem Eindruck, den sie hatten von Jesus, der so nicht gestimmt hat. Und mir wurde das jetzt in der Predigtvorbereitung nochmal so richtig deutlich, wie schwierig das auch war für die Jünger damals und wie es manchmal auch für uns schwierig ist, von einer Vorstellung Abschied zu nehmen, die sich manchmal so tief eingeprägt hat. Und ich glaube, wir sind immer wieder herausgefordert, das zu tun. In der Begegnung mit Gott. Er möchte nie, dass wir stehen bleiben in der Sichtweise, die wir heute haben, sondern er möchte, dass sich das entwickelt und dass wir ihn immer besser verstehen, dass wir immer mehr von dem begreifen, was er eigentlich, wer er eigentlich ist und was er für uns getan hat. Und ich hoffe, das gelingt ein Stück weit auch durch die Predigt. Ich habe das überschrieben. Mit mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich fange mal so an, was ich gerade gesagt habe. Ich habe mir das total anders vorgestellt. Mal gucken, ob das funktioniert hier. Wie? Ja, genau. Gut. Das ist so ein Satz, das haben wir alle schon erlebt. Ich fange mal ganz einfach an, ein Beispiel aus dem Urlaub. Du hast ein tolles Urlaubsziel im Prospekt angeguckt, gebucht. Und dann kommst du da an und fragst dich, was die Bilder mit dem Prospekt zu tun haben. Oder das Zimmer und das Haus und so weiter. Du hast dir das total anders vorgestellt und bist irgendwo enttäuscht von dem, was du da antriffst. Oder noch schwieriger, du wechselst den Arbeitsplatz, du hattest ein tolles Vorstellungsgespräch, einen guten Eindruck von der Firma, tolle Versprechungen und dann beginnst du an dem neuen Job und du merkst bald, dass die Arbeitsbedingungen nicht mit dem übereinstimmen, was du besprochen hast und dass die Arbeitskollegen nicht so nett sind, nicht so ein super Team sind, wie das dir präsentiert wurde und so weiter. Oder noch schlimmer, du verliebst dich und du heiratest und es war total romantisch, dem Himmel so nah und Liebe auf den ersten Blick. Und nach ein paar Monaten merkst du schon, dass die Zeit überwiegend von Spannungen geprägt sind und du dich fragst, ob du da im falschen Film gelandet bist. Lauter so Dinge, das sind jetzt nur so schwache Beispiele, wir kennen das, es ist ein bisschen zugespitzt dargestellt, aber ich denke, dass der Prozess, ich muss da mal, glaube ich, anmachen, dass ich das sehe. Der Prozess der Verurteilung Jesu, das war ein äußerst kritischer Abschnitt in der Erfahrung seiner Jünger. Dort ist die bisherige Vorstellung des Auftrags Jesu vollständig zerbrochen. Das muss man sich wirklich vor Augen halten. Wenn man die Texte liest, dann merkt man das ganz genau. Da ist wirklich alles zerbrochen, was sie sich vorgestellt hatten von dem, was kommt mit Jesus. Und es war eine tiefe Enttäuschung da bei ihnen. Ich habe hier vorne immer noch kein Bild auf dem Bildschirm. Aber weißt du auch nicht. Ich gucke dann halt einfach, ob es hier klappt. Enttäuscht bedeutet ja das Ende einer Täuschung. Und das hat immer zwei Facetten, dieses Enttäuschtwerden. Das eine ist, dass man wirklich enttäuscht ist und sich vielleicht abwendet und irgendwie orientierungslos ist. Und das andere ist, dass es wirklich das Ende einer Täuschung ist, dass etwas aufhört, wo ich falsch gedacht habe, wo ich mich falsch orientiert habe. Und ich glaube, das, was da mit den Jüngern geschehen ist, das ist wirklich ganz wichtig, dass wir das so verstehen. Es war wichtig, dass diese Enttäuschung kam in ihrem Leben, damit sie begriffen haben, was Jesus wirklich für sie gemacht hat. Jesus, der die Macht und die Autorität hatte, wie kein anderer Mensch, den sie kannten. Der jede Art von Krankheit geheilt hat. Der sogar die Macht Satans und des Todes gebrochen hat. Dem kein einziger Mensch einen Fehler, eine Sünde nachweisen konnte. Der den gelehrtesten Menschen so geantwortet hat, dass sie nichts mehr dagegen sagen konnte. Wir haben vielleicht noch die Predigt vom Raphael dazu im Ohr, wo er das ziemlich deutlich auch gezeigt hat, dass einfach kein Mensch ihm mehr eine Antwort geben konnte und sie haben nicht mehr gewagt, ihm eine Frage zu stellen. Das war Jesus, so kannten sie ihn. Total überzeugend. Und dann verstummt Jesus vor seinen Peinigern und landet am Kreuz. Jürgen, vielen Dank. Wenn es nicht klappt, kein Problem. Der Albrecht Wandl hat uns im letzten Sonntag in seiner Predigt über den göttlichen Frieden das schon so ausgeführt. Die Jünger waren völlig überzeugt, dass Jesus ein irdisches Reich aufrichtet. Dass er den irdischen Frieden bringt, sodass alle seine Feinde mundtot gemacht und ihm siegreich unterworfen werden. Und genau das symbolisierte aus ihrer Sicht auch der Einzug in Jerusalem. Und das hat auch die Massen bewegt und begeistert. Jetzt kommt der, der den irdischen Frieden aufrichtet. Und am Kreuz ist es dann alles in ihnen komplett zerbrochen. Und das ging so tief, dass Jesus auch nach seiner Auferstehung über eine längere Zeitperiode hin richtiggehend Mühe hatte, sie davon zu überzeugen, dass er tatsächlich auferstanden war. Wenn ihr die Berichte mal unter diesem Aspekt lest, dann merkt ihr das. Es war richtig mühsam für Jesus, obwohl er erschienen ist, dass die Jünger das angenommen haben, dass sie gesagt haben, ja, das stimmt tatsächlich. Ich möchte da nur mal die Emmaus-Jünger zitieren hier, Lukas 24, 17 bis 21, auszugsmäßig. Jesus begibt sich auf den Weg mit ihnen, sie erkennen ihn nicht, die zwei, und dann fragt er sie, was beschäftigt euch denn so? Weil er merkt, die diskutieren unheimlich miteinander. Und dann kommt er dazu und fragt sie einfach mal, was beschäftigt euch? Und die beiden Jünger sind ganz erstaunt und sagen, du bist wohl der Einzige, der nicht von dem weiß, was in Jerusalem geschehen ist. Es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tod verurteilen und kreuzigen lassen. Und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen würde. Wir hatten so gehofft, er ist es, der Israel erlöst. Und dann, ein paar Verse weiter, antwortet ihnen Jesus, warum fällt es euch nur so schwer, an alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Und danach erklärte er ihnen in der ganzen Schrift alles, was sich auf ihn bezog. Das war eine lange Wanderung, das war eine lange Zeit, weil da so viel im Alten Testament über Jesus drinsteht. Und das Ergebnis in Vers 32, das ist schon hier, ja genau, Vers 32, brannte nicht unser Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der Schrift aufschloss. Und ich glaube, dass Jesus genau das bewirken möchte. Dass dein Herz anfängt zu brennen. Dass du von seiner Liebe erfasst wirst, wenn du das begreifst, was er wirklich gemacht hat für dich. Und ich merke das gerade auch im Alter oder im Älterwerden. Wenn unser Herz nicht immer wieder brennt, dann befinden wir uns in einer Sackgasse. Dann ist irgendwas blockiert. Dann ist irgendwas nicht so, wie Jesus das eigentlich möchte. Er möchte, dass das Herz brennt. Und Jesus möchte, dass du Gottes Stimme beim Lesen in seinem Wort verstehst und auf die Situationen deines Lebens anwenden kannst. Das möchte er. Und das möchte er auch hier mit diesen beiden Themenbereichen, die Jesus im Gespräch mit Pilatus anspricht. Er bringt da zwei Dinge, und auf die möchte ich heute eingehen beim Pilatus. Das eine: Mein Reich ist nicht von dieser Welt, sagt er in Johannes 18, 36. Und im darauffolgenden Vers, Johannes 18, 37, sagt er: Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Und da wollen wir uns mal damit beschäftigen. Den Leitern Israels und dem Volk gegenüber hatte Jesus alles erfüllt. Durch die vielen und mächtigen Wunder, durch seine Reden, die alle erstaunt haben, und die Weisheit, die auch dem Letzten schlussendlich noch den Mund verschlossen haben. So endet ja diese Geschichte des öffentlichen Wirkens mit Jesus tatsächlich. Ne? Der Letzte war überzeugt, wir können ihm nichts anhaben. Er hat in allem Recht. Es war alles weise, es war alles perfekt. Und durch die Erfüllung auch aller Prophetien im Blick auf den Messias im Alten Testament. Das war den jüdischen Gelehrten voll bewusst. Das, was das Alte Testament über den Messias vorhergesagt hat, das hat sich erfüllt. Die konnten das nachprüfen, und Jesus hat es immer wieder getan und hat sie immer wieder darauf hingewiesen. Es erfüllt sich, was gesagt wurde im Alten Testament. Und deswegen, wenn wir die Berichte hier lesen, gegen Ende redet Jesus mit keinem von ihnen auch nur noch ein Wort. Wo er angeschuldigt wird vor dem Hohen Rat, vor dem Herodes, mit keinem redet er noch ein einziges Wort. Er antwortet nichts mehr. Alles ist gesagt worden. Aber der römische Statthalter und sein Umfeld sind es ihm wert, dass er nochmal mit ihm, mit dem Pilatus redet. In allen vier Evangelien wird dieses Verhör von Pilatus geschildert. Matthäus 27, Johannes 18, Lukas 23 und Markus 15. Nur mit unterschiedlichen Nuancen, die sich aber ergänzen. Und ich werde deshalb auch heute keinen zusammenhängenden Text lesen, sondern nur die jeweiligen Stellen aus den Evangelien, die für unser Verständnis wichtig sind. Es beginnt damit, dass die Frau des Pilatus einen schweren Traum hatte. Matthäus 27, 19 berichtet uns davon: Während Pilatus auf dem Richterstuhl saß, ließ seine Frau ihm ausrichten: Lass die Hände von diesem Mann, er ist unschuldig. Ich habe seinetwegen heute Nacht im Traum viel Schweres durchgemacht. Ich stelle mir mal vor, dass die Frau des Pilatus selten zu ihrem Mann während einer Verhandlung jemand schicken ließ und gesagt hat, was sie geträumt hat. Das ist keine Fußnote hier, über die man einfach so hinweggehen kann. Träume werden zwar in der Bibel auch teilweise als etwas Flüchtiges oder Täuschendes dargestellt, aber dort, wo diese Träume in der Bibel explizit geschildert werden, da haben sie einen offenbarenden Charakter. Und Pilatus wird von seiner Frau dahin geführt: Du, pass auf, da geschieht etwas ganz Besonderes. Das ist nicht das Normale, wem du da begegnest, sondern da ist etwas Außergewöhnliches am Laufen. Und Pilatus ist auch eindeutig von Jesus beeindruckt, wenn wir diese Stellen da lesen. Er spürte etwas von der Macht Jesu. Er erkannte seine Unschuld und versucht dreimal, Jesus freizulassen. Er, als ein ganz brutaler Typ, wenn man so nachliest in der Geschichte über das, was er alles gemacht hat, das war wirklich brutal, er versucht, Jesus dreimal freizulassen. Und in seiner Ohnmacht benutzt er als überzeugter Römer schließlich auch noch eine jüdische Symbolik, die auf 5. Mose 21 zurückgeht. Er wäscht seine Hände in Unschuld. Er als Römer. Pilatus war wirklich brutal. Er hat Dinge gemacht, er hat Massaker verursacht. Das war unglaublich. Aber hier begegnet er Gott in Jesus auf eine Art, die ihm völlig fremd ist. Und im Gegensatz zu den bedeutendsten jüdischen Führern und dem König Herodes ist Pilatus der Einzige, dem Jesus antwortet. Und das hat mich angesprochen. Ich dachte, da liegt etwas Besonderes. Ich muss da mal drüber nachforschen und einfach mich mal damit intensiver beschäftigen. Was hat denn Jesus mit dem Pilatus besprochen? Der Einzige, mit dem er noch gesprochen hat. Und das wollen wir jetzt einfach miteinander lesen. Johannes 18, 33 bis 38. Pilatus ging ins Prätorium zurück und ließ Jesus vorführen. Bist du der König der Juden? Fragte er ihn. Jesus erwiderte, bist du selbst auf diesen Gedanken gekommen oder haben andere dir das über mich gesagt? Bin ich etwa ein Jude? Fragte Jesus. Gab Pilatus zurück, Entschuldigung, genau, vielen Dank. Dein eigenes Volk und die führenden Priester haben dich mir übergeben. Was hast du getan? Jesus antwortete, das Reich, dessen König ich bin, ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, dann hätten meine Diener für mich gekämpft, damit ich nicht den Juden in die Hände falle. Nun ist aber mein Reich nicht von dieser Erde. Da sagte Pilatus zu ihm, dann bist du also tatsächlich ein König. Jesus erwiderte, du hast recht. Ich bin ein König. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme. Wahrheit, sagte Pilatus zu ihm, was ist Wahrheit? Damit brach Pilatus das Verhör ab und ging wieder zu den Juden hinaus. Ich kann keine Schuld an ihm finden, erklärte er. Mein erster Punkt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Je näher Jesus seiner Bestimmung kam, desto unverständlicher wurde es. Desto mehr hat er die Menschen befremdet, gestört, enttäuscht, schockiert. Selbst seine engsten Begleiter haben ihn schließlich alle verlassen. Und das war eindeutig vorhergesagt, unglaublich detailliert, Jesaja 53. Ich habe es hier nur mal auszugsweise. Vers 1, wer hat unserer Botschaft geglaubt? Und dann kommt die ganze Latte des Unverständnisses ab Vers 2. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er wurde verachtet und alle mieden ihn. Er war voller Schmerzen, mit Leiden vertraut, wie einer, dessen Anblick man nicht mehr erträgt. Er wurde verabscheut und auch wir verachteten ihn. Vers 4, wir dachten, er wäre von Gott gestraft, von ihm geschlagen und niedergebeugt. Doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld, ihn wegen unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz und durch seine Striemen sind wir geheilt. So was Deutliches im Alten Testament. Und die Juden konnten das lesen. Die religiösen Führer haben diese Schriften gelesen. Und sie haben es verworfen. Und es geht uns wahrscheinlich auch so, und es ist auch so, Gottes Rettung ist ein menschliches Paradoxon. Ich habe da mal in Wikipedia nachgeguckt. Das hat mich eben dann auch in diese Richtung geführt. Diese Definition, die da gegeben wird, ein Paradoxon ist ein Befund, eine Aussage oder Erscheinung, mit dem allgemein Erwarteten der herrschenden Meinung oder Ähnlichem auf unerwartete Weise zuwiderläuft. Also keiner hat es gedacht, dass sowas bei Jesus herauskommt. Das ist total dem widerlaufen, was jeder erwartet hat. Und das, was Jesus tut, läuft auch jeden menschlichen Erwartungen zuwider. Er liefert keinen Beweis, der unserer menschlichen Logik entspricht. Und das hat die Leute schockiert bei der Gerichtsverhandlung. Er hat keinen Beweis geliefert, gar nichts. Im Gegenteil, er liefert eigentlich nur Beweise, die sich der menschlichen Erfahrung entziehen. Und ich bringe mal welche, die heute eben auch für uns relevant sind. Die Auferstehung. Sie entzieht sich unserer menschlichen Erfahrung komplett. Die Kraft des Evangeliums für jeden, der glaubt. Wenn das nicht so wäre mit dem Glauben da, dann wäre es vielleicht noch irgendwie nachvollziehbar, aber du musst glauben, damit du die Kraft des Evangeliums erfährst. Die Hoffnung der Herrlichkeit jenseits dieser Welt, die jedoch in den tiefsten menschlichen Tragödien ihre Kraft nicht verliert, für den, der glaubt eben. Aber sie ist in der zukünftigen Welt die Hoffnung der Herrlichkeit. Und die Beständigkeit der Liebe Gottes, unabhängig von unserer menschlichen Reaktion, auch etwas, was mir fremd ist. Ich kann nicht jemanden lieben, der mich hasst. Und Gott macht das. Und er sagt uns, wir sollen das auch lernen. Alles total unverständlich für unsere menschliche Logik. Und es ist einfach so, Gott beweist sich nicht, er bezeugt sich nur, muss man vielleicht dazu sagen. Und deshalb sagt Philippus zum Beispiel auch zu Nathanael, als er den Messias verstandesmäßig einordnen will und nicht kann, komm und sieh. Wir wollen keinen Gott, der für uns stirbt. Wir wollen einen, der einen mächtigen Blitz herabfahren lässt auf die ganze himmelschreiende Ungerechtigkeit dieser Welt. Wie oft haben wir uns das schon gewünscht? Gerade jetzt vielleicht auch wieder. Das Wort vom Kreuz ist tatsächlich zur Torheit geworden. Und ich möchte es nur mal, ich glaube, ich habe es hier schon mal zitiert, aber ich finde es wichtig, dass man es immer wieder macht. Evangelische Theologen aus dem Worthausbereich haben das sehr krass zum Ausdruck gebracht hier. Jesu Tod am Kreuz ist eindeutig kein Sühnopfer für die Schuld der Menschheit. Paul Gerhards Lied, O Haupt voll Blut und Wunden, transportiert eine irrige Passionsfrömmigkeit. Evangelische Theologen, die sich sogar teilweise als evangelikal bezeichnen. Die Sühneopfertheologie ist im protestantischen Raum weitgehend abgelöst, wird von ihnen behauptet. Selbst engagierte Pfarrer sagen, das glaubt heute keiner, bei uns keiner mehr. Das sind Dinge, wo wir merken, das Wort vom Kreuz ist Torheit geworden. Und der Paulus greift es auf, schon damals, und sagt es sehr deutlich, an diesem Punkt scheiden sich eindeutig die Geister. 1. Korinther 1, 18, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. So deutlich sagt er das. Wenn du sowas bringst wie diese Theologen, dann sagt Paulus, dann gehst du verloren. Das ist nicht nur irgendeine theologische Meinung, sondern du gehst verloren. Galater 6,14. Ich jedoch will auf nichts anderes stolz sein, als auf das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus. In diesem Kreuz ist die Welt für mich gekreuzigt und ich für sie. Aber auch wenn wir uns von solch einer Torheit eindeutig distanzieren, ist es nicht so, dass auch wir uns oft so verhalten, als wären die Worte Jesu etwas Außerirdisches, etwas nicht sehr praktisch Anwendbares in unserem Leben. Ich bringe mal ein kleines Beispiel. Kürzlich in einem Meeting, da hat in einer kurzen Andacht der Referent gefragt, wie würdest du dich verhalten, wenn du erfahren würdest, dass Putin im Sterben liegt und du hättest das einzige Medikament, das ihm noch helfen könnte. Und ein älterer Bruder, der schon etwas schwerhörig war, hat dann gesagt, was? Putin liegt im Sterben? Dafür habe ich schon die ganze Zeit gebetet. Und wie ihr, haben auch alle gelacht da im Saal. Und Vorsicht, meinte der Referent, mit solch einer Haltung widerspricht uns Gottes Wort sehr deutlich. Mit einer Geschichte, die wir alle gut kennen, nämlich mit Jona. Sein Auftrag war es, den Assyrern in Ninive Buße zu predigen. Und wer waren die Assyrer? Das waren die grausamsten Schlechter ihrer Zeit, die sogar Putin in den Schatten stellen. Und wenn wir diesen Aspekt mit einbeziehen, dann können wir auch den Jona verstehen, dass er davon gerannt ist und gesagt hat, nein, das mache ich nicht. Wer von uns betet und glaubt wirklich, dass Putin zum Glauben kommt? So weit geht Gottes Retterliebe. Die Chance zur Umkehr für grausame Menschen schlechter. In Ninive bei Jona hat es funktioniert. Der ältere Bruder, der das gebetet hat, der hat übrigens im Gebet danach um Vergebung gebetet, dass er solch eine falsche Richtung in seinen Gebeten zugelassen hat. Fand ich ganz toll. Und es hat mich auch tief berührt und hat mir auch einen Spiegel vor die Augen gehalten. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn es so wäre, sagt Jesus zu Pilatus, dann stände ich mit Sicherheit nicht hier. Dann hätte ich diesen Machtkampf schon längst für mich entschieden. Und da redet Jesus auf dem Niveau von Pilatus, dem Kriegsherrn. Er sagt, wenn ich mich als Kriegsherr sehen würde wie du, ich hätte dem schon längst ein Ende gemacht und keiner hätte eine Chance gehabt gegen mich. Meine Diener hätten schon längst alles erledigt. Aber diese Situation ist von Gott so geplant. Auch wenn es von Menschen dieser Welt überhaupt nicht danach aussieht. Wie stark sind auch wir immer wieder vom Reich dieser Welt verirrt und verwirrt in unserem Alltag und in unserem Denken. Ich möchte dazu ein paar Fragen stellen, die uns helfen. Und ich stelle mir selber diese Fragen. Wie stark werden deine Entscheidungen, meine Entscheidungen in dieser Corona-Zeit inzwischen von der gesellschaftlichen Prämisse Gesundheit bestimmt? Plötzlich ist das Thema Gesundheit ganz oben und alles andere ordnet sich dem unter. Wie stark lässt du dich in Versorgungs- und Sicherheitsängste treiben in diesen Krisenzeiten mit Russland? Das nimmt manchmal auch so ein Gewicht. Ne? Du gehst im Aldi und siehst kein Mehl mehr und bekommst Panik. Oder du siehst, wie die Heizölpreise nach oben steigen und du meinst, alles verloren, wir müssen jetzt unbedingt und so weiter. Wie stark nimmt das Raum bei uns ein? Ich möchte nicht sagen, dass man nicht vorsorgen soll. Versteht mich bitte nicht falsch. Aber wie stark beeinflusst mich das plötzlich? Wie stark engagierst du dich in Diskussionen für deine Sichtweise der Dinge, die unsere Schlagzeilen beherrschen? Impfpflicht, Sanktionen, Umwelt und so weiter. Und wie stark bist du gefangen in deiner Logik und deinem Verständnis selbst biblischer Zusammenhänge, so dass es sogar Jesus durch den Heiligen Geist schwer hat, deinen Horizont zu erweitern? Wie stark sind wir manchmal so gefangen in unserer Sichtweise? Und schlussendlich, wie stark bist du bereit, die Waffen der Rechthaberei niederzulegen, um dem göttlichen Frieden Raum zu geben? Das hat Albrecht Wandel letztes Mal uns vor Augen geführt und das hat mich auch tief in Frage gestellt. Wie stark bin ich bereit, meine Waffen der Rechthaberei niederzulegen, um dem göttlichen Frieden Raum zu geben, damit er herrschen kann mit seinen Gedanken und uns bewegen kann in die richtige Richtung. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Dadurch hat Jesus den größten Sieg errungen, den es je gab und den es je gibt. Durch das, dass er diesen Weg so gegangen ist und gesagt hat, ja, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Hier ist nicht mein Schwerpunkt. In dem, was ich mir hier, was ich selbst hier erreichen kann, ist nicht mein Schwerpunkt. Sondern mein Schwerpunkt ist in dem, was ankommt in der Welt Gottes. Und was dort zählt, das ist mein Schwerpunkt. Und das ist auch die Spur, die uns dem Ziel des neuen Menschen Gottes entscheidend näher bringt, wenn wir dieser Spur folgen und uns von unseren menschlich geprägten Reaktionen abkehren. Und das ist für mich die größte Herausforderung, mich von meinen menschlich geprägten Reaktionen immer wieder abzukehren. Und der zweite Bereich, den Jesus Pilatus gegenüber betont, ist eben diese Aussage von Jesus, ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Und dann sagt er im zweiten Teil dieses Satzes, jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme. Und ganz klar, diese Frage, die der Pilatus dann stellt, die stellen wir auch ständig. Was ist Wahrheit? Das ist eine zutiefst menschliche Frage. Und sie begleitet uns auch in allen Lebenslagen, bewusst oder unbewusst. Nicht nur, was die Presse betrifft, die durch eine erschreckende Einseitigkeit massiv an Glaubwürdigkeit verloren hat in den letzten Jahren, sondern auch in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Was ist echt und was ist nur höflich? Bei Streitigkeiten merken wir, es gibt fast keine Objektivität. Jeder sieht seinen Standpunkt als die Wirklichkeit. Nicht zuletzt betrifft diese Frage auch massiv unser Welt- und Gottesbild. In der anthropologischen Forschung hat man festgestellt, dass bis ins 8. Lebensjahr unser Welt- und Gottesbild bis zu 80% geprägt ist. Und zwar von Menschen, die uns prägen, von ihrem jeweiligen Bild von Gott und der Welt und von ihrem Umgang im täglichen Leben damit, was wir uns abgucken. Das ist unglaublich stark, ne? Dass wir von dem so geprägt sind und dass letztendlich unsere Sicht auch ganz stark immer wieder von dem geprägt ist, was uns beigebracht wurde oder wie der Mainstream auch funktioniert. Und wir sind heute alle noch zusätzlich massiv beeinflusst durch die Postmoderne. Das heißt, es gibt im Grunde keine allgemeingültige Wahrheit mehr. Alles ist relativ. Jeder baut sich seine eigene Wirklichkeit, sein persönliches Welt- und Gottesbild. Noch nie war der Einfluss des Relativismus so deutlich erkennbar wie heute. Nicht nur seit zur Trump-Ära der Begriff alternative Fakten eingeführt wurde, sondern das geht auch in unsere Gemeinden hinein. Es sind nicht mehr nur landeskirchliche Probleme, wenn die Kreuzestheologie, die Zuverlässigkeit der Bibel und das Heil allein in Jesus in Frage gestellt wird. Das ist nicht mehr nur in der Landeskirche oder in liberalen Kreisen der Fall. Es sind nicht mehr nur die Liberalen, die kein Problem haben, gleichgeschlechtliche Partnerschaften mit der Bibel in Einklang zu erklären. Und wir müssen die Welt retten als christlich-ökologisches Engagement richtig finden. Wie dramatisch und problematisch unser Umgang mit der Wahrheit ist, merken wir heute mehr denn je zuvor, und zwar ziemlich drastisch dort, wo eine Person, Gruppe oder Bewegung Wahrheit für sich so definiert, dass alles andere als Lüge oder falsche Sichtweise deklariert wird. Ich nenne hier nur mal das Thema, das Reizthema, das wir schon x-mal durchgekaut haben, wahrscheinlich Impfen, Impfpflicht im Zusammenhang mit Corona. Das spaltet Gemeinden, das spaltet Geschwister untereinander, wie man es sich nicht vorgestellt hätte. Im Umgang mit diesem Begriff Wahrheit müssen wir eines ganz klar festhalten. Jeder, der in einem System lebt und dort aufgewachsen ist, in dem Wahrheit und Lüge miteinander vermischt sind, und das ist wirklich jeder, kann niemals wirklich objektiv sein. Wir sind es einfach nicht. Keiner von uns ist objektiv. Und das relativiert zum einen deutlich unsere Meinungen und Ansichten zu allen relevanten Themen. Und zum anderen wird uns damit klar vor Augen gestellt, wir brauchen eine Wahrheit, die außerhalb von unserem System existiert. Was ist Wahrheit? Jesus beantwortet diese Frage sehr einfach. Unglaublich einfach. Aber unglaublich provokativ. Er sagt einfach, jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme. Das ist Wahrheit. Ich bringe euch die Wahrheit von außerhalb eures Systems. An dem, was ich rede und tue, an meinem Verhalten, jedem einzelnen Menschen gegenüber, könnt ihr erkennen, was Wahrheit wirklich ist. Jesus beantwortet diese Frage nicht so, wie wir uns das vorstellen. Als Erklärung für unseren Intellekt, sich abgrenzend, argumentativ, überzeugend. Und Pilatus reagiert deshalb auch sehr menschlich auf diesen Wahrheitsanspruch. So wie diese Welt eben auch heute noch darauf reagiert. Er wendet sich ab, weil er nicht daran glaubt, dass es Wahrheit gibt. Was dann später aus dem Nachdenken über dieses ganze Geschehen bei ihm und seiner Frau entstanden sind, das wissen wir nicht. Interessant ist zunächst der hier verwendete griechische Begriff Aletheia, die Wahrheit. Das hat mich echt erstaunt, ein Stück weit auch. Das kommt von das Unverborgene, die Aufdeckung dessen, was verhüllt ist. Interessant. Viele Dinge können wir auf den ersten Blick nicht erkennen oder ordnen es sogar falsch ein. Aber hinter allem gibt es eine Wirklichkeit, die, wenn sie offenbar wird, auch überprüfbar ist. Und wir merken schon, dieses Aufdecken, dieses Offenbarmachen kann nur vom Schöpfer selbst kommen, wo nur Licht ist und keine Finsternis, wo alles transparent und offenbar ist und wo keine Lüge und kein Schatten irgendeinen Raum findet. Nur von dort kann Wahrheit kommen. Und deswegen sagt Jesus, jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme. Die einzige Möglichkeit, Wahrheit zu finden und Wahrheit zu definieren. Diese Wahrheit ist uns eben in den Offenbarungen Gottes gegeben. In seinem Wort, in Jesus selbst, im Heiligen Geist, den er in seinen Kindern wohnen lässt. Und wenn zwei sich streiten, ist Wahrheit immer subjektiv. Jeder hat seine Wahrheit, das ist einfach so. Aber es gibt eine vollgültige Wahrheit und die hat einen Namen, nämlich Jesus. Johannes 14, Vers 6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das bedeutet auch, meine Gedanken und meine Gefühle sind nicht Wahrheit. Außer, sie sind an Gottes Wahrheit orientiert. Da muss ich immer wieder hinterfragen oder hinterfragen lassen. Nur wenn wir beständig Gottes Wort lesen, füttern wir unsere Gedanken mit Wahrheit. Und da muss man sich die Frage stellen, was liest man am Morgen zuerst, die Nachrichten oder Gottes Wort? Mit was füttern wir unsere Gedanken am meisten, den Tag hindurch? Ich rede zu euch, ich rede zu mir. Nur wenn der Heilige Geist Raum in uns hat, in unseren Gedanken, unseren Gefühlen und unserem Handeln, werden wir nach Johannes 8, 32 die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird uns frei machen, sagt Jesus. Ich finde es so eine tolle Aussage, die uns hilft, die Spur zu finden, die Wahrheit in uns, der Wahrheit in uns Raum zu geben. Wenn Jesus, wenn sein Wort, wenn der Heilige Geist richtig Raum hat, in dir zu wirken, dann wirst du die Wahrheit erkennen. Und was macht sie? Sie wird dich frei machen. Sie wird dich frei machen von unserem Richten und Verurteilen anderer Menschen. Das hat Jesus uns vorgemacht. Zuletzt bei Pilatus. Er hat Pilatus nicht verurteilt, sondern er hat ihm eine Chance gegeben, dem König der Könige zu begegnen. Sie wird uns frei machen, um selbst im Glauben und in der Erfahrung des Wirkens Jesu in unserem Alltag zu wachsen. Und sie wird uns frei machen, um anderen zu helfen, im Glauben zu wachsen. Und sie wird uns frei machen, damit unser Herz für Jesus brennt und andere damit ansteckt. Nur so können wir richtig Zeuge und Licht sein, ne? Wenn etwas in uns brennt und dann geht es über auf andere. Bei mir brennt manchmal so wenig. Und Jesus hat auch gesagt, ich wünschte, es brennt in euch. Frei machen, sie wird uns frei machen, damit unser Leben mit Jesus ständig erneuert wird und wir seine Worte immer tiefer verstehen. Ich habe da so einen Spruch gefunden, der uns in diese Richtung noch herausfordert. Wer den kennt, der das Unbekannte kennt, kann mutig Schritte ins Unbekannte machen. Nämlich darum geht es immer wieder mit Jesus. Du gehst mit ihm einen Weg, den du nicht kennst. Und er führt dich. Aber er führt dich immer weiter und immer über das hinaus, was du dir vorstellen kannst. Und manchmal machen wir Stopp, weil wir genug haben von all dem Unbekannten und wir bewegen uns dann nur noch in dem, was wir kennen und was wir für gut finden und wo wir unsere Grenzen abgesteckt haben. Aber Jesus ist nie damit zufrieden. Er möchte, dass du ihm immer näher kommst und dass dein Horizont erweitert wird und dass du immer besser verstehst, was er meint in seinem Wort. Ich bin so erstaunt immer wieder, gerade bei der Predigtvorbereitung, dass ich Dinge entdecke in der Bibel, die habe ich noch nie begriffen, richtig. Und es fordert mich heraus. Und das muss stattfinden, wenn wir Bibel lesen, dass wir merken, wow, das sind Dinge drin, die habe ich noch nie so verstanden in ihrem Zusammenhang. Und es fordert mich richtig heraus, auch in meiner Lebensänderung. Zum Schluss nochmal zusammenfassend, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Du folgst Jesus, wenn du nicht nur betest, dein Reich komme, sondern mit ihm jetzt schon in dieses Reich vordringst, indem du Dinge erwartest und Wege gehst, die diese Welt eben nicht geht. Das ist die Herausforderung. Du musst Wege gehen, die diese Welt nicht geht. Und das andere, wer auf der Seite der Wahrheit steht, hört meine Stimme. Du folgst Jesus, wenn du deine Wahrnehmung und deine Wahrheit durch die göttliche Wahrheit korrigieren lässt. Und zwar beständig. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus, wir merken immer wieder, wie stark du uns in etwas hineinführen möchtest, das wir eigentlich nicht kennen. In deine Welt, in deine Gedanken, in deine Pläne. Und wie dankbar wir sein können, dass wir diesen Zugang gefunden haben. Durch dein Kreuz, Herr, durch deinen Tod, durch das, was keiner verstanden hat damals und was heute auch noch viele Menschen überhaupt nicht verstehen und nicht akzeptieren. Aber dadurch, Herr, durch dein Leiden, durch das, dass du unsere Sünde ans Kreuz hinaufgetragen hast, hast du den einzigen Weg freigemacht, den es gibt, zurück zum Vater. Und wir durften den finden, Herr. Und du hast uns die Tür zu deinem Reich geöffnet. Aber dein Reich ist nicht von hier. Und deswegen haben wir so viele Probleme oft darin zu leben, weil wir hier leben und weil wir von hier geprägt sind und weil unsere Gedanken noch ganz oft von unserem alten Menschen beherrscht werden. Aber du möchtest, dass der neue Mensch stark wird und den alten Menschen überwindet. Und wir möchten unser Leben in deine Hände legen, Herr, und dich bitten, durchdring du uns und veränder du uns, auch in unserem Denken, auch in dem, was wir für wahr halten und was nicht. Herr, dass es deine Wahrheit ist, die uns durchdringt und dass wir bereit sind, immer wieder uns korrigieren zu lassen. Hilf du uns, deine Wege zu gehen, Herr, auch im Miteinander, auch in dem, wo wir dir nachfolgen, in deiner Vergebung, in deiner Liebe, aber auch in deiner Klarheit, in deiner Wahrheit, in deinem Licht. Danke, Vater, für dieses Wort, das du uns geschenkt hast, das uns wirklich immer wieder in die Wahrheit hineinführt und das uns immer mehr zeigt, wer du wirklich bist und wer du sein möchtest im Leben von jedem Einzelnen von uns. Und so begleite du uns, Herr, in unseren Alltag hinein. Du kennst jeden von uns, du kennst den Alltag von jedem, du kennst die Herausforderungen da drin. Du weißt, wo wir gerade stehen und wo wir gerade kämpfen. Und da brauchen wir dich, Herr. Wir wollen dort deine Siege erringen. Amen.